Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Ja, die Tennissaison befindet sich in der Offseason, aber doch nicht die Challenger Corner. Wir haben noch ein kleines Schmankerl für euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eben dieser Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies, wieder an meiner Seite der Macher von Tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Jetzt komme ich schon durcheinander hier am Ende des Jahres.
Offseason,
genau. Die Offseason ist da und selbst du hast im Moment Offseason, oder?
Ja, jetzt tatsächlich die letzte Challenger-Woche ist vorbei und es heißt ja so schön, Tennis never stops, aber tatsächlich zumindest für die Challenger-Tour gilt das jetzt einen Monat lang bis am 6. Januar, glaube ich, die neue Saison. Mhm.
Ja, wir haben uns allerdings hier für diese Offseason beziehungsweise für diese Ausgabe dann nochmal zwei Gäste dazu geholt und mit denen konnten wir zusammensprechen. Tim Rühle und Patrick Zara. Erklär mal, warum wir uns die beiden Doppelpartner hier eingeladen haben.
Ja, das kann man auch gerne nochmal nachhören. Wir haben den Podcast, die Challenger Corner aus Hamburg gemacht, vom Challenger-Turnier damals. Und da bin ich auch mit Tim Rühle ins Gespräch gekommen, weil er dieses Doppelturnier gewonnen hat. Und in dem Gespräch er erwähnt hat, dass sie ein Exhibition-Event oder ein Tennis-Doppel-Event, nämlich die Schlatter Immobilien Open, in der Vorweihnachtszeit in seinem Heimatort austragen werden. Und das war natürlich dann der Anlass, darüber schon mal kurz zu sprechen. Und da haben wir gesagt, okay, zusammen mit Patrick Zarei möchte das machen. Da haben wir gesagt, super, dann sollen die beiden doch nochmal gerne in unsere Show kommen, in unseren Podcast kommen und nochmal gerne darüber sprechen.
Und das genau haben sie getan. Patrick Zarei und Tim Rühle im Interview mit Florian Heer und mir zu ihrem Jahr 2025, zu ihren Zielen 2026 und zu den Schlatter Immobilien Open, die vom 19. bis 21. Dezember stattfinden. Tim Rühle und Patrick Zarei, herzlich willkommen bei der Challenger Corner. Wo erwischen wir euch? Tim, wo erwischen wir dich gerade?
Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin zu Hause hier bei mir in Waldshuttigen, unten an der Schweizer Grenze. Kennt wahrscheinlich wieder kein Mensch. Ist in der Nähe von Zürich, aber auf der deutschen Seite eben, ja.
Waren die nicht auch im DFB-Pokal dieses Jahr?
Nee, leider nicht. Da träumen wir immer von, aber da haben wir noch was vor uns, ja.
Und Patrick, wo erreichen wir dich?
Ebenfalls danke. Erstmal Servus in die Runde. Ich bin gerade tatsächlich in einem Hinterraum von einem Fitnessstudio bei der Eintracht Frankfurt, da ich direkt im Anschluss eine Krafteinheit habe. Deswegen bin ich kurz in der Besenkammer, wenn man so schön sagen kann.
Tim, die Tennis-Tour befindet sich in der Offseason. Wir haben die letzten Turniere erlebt, gerade auf der ATP-Tour und auch auf der Challenger-Tour etc. Gibt es für euch sowas wie eine Offseason? Das heißt, dass ihr jetzt mal so zwei Wochen den Schläger außer Hand legen könnt? Oder wie sieht dann so für euch der Dezember dann aus?
Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt die letzten 8 Tage keinen Tennisschläger in der Hand gehabt. Habe davor mein letztes Turnier in Bergamo gespielt. Bin dort leider auch ein bisschen krank geworden. Dann war ich auch gezwungen, danach den Schläger zur Seite zu legen. Aber das hat eigentlich ganz gut reingepasst, weil jetzt steht ja erstmal nichts an, sage ich. Und da ist man auch mal froh über eine Pause, weil die Saison ist immer sehr lang. Und da habe ich jetzt wirklich den Schläger mal zur Seite gelegt und heute zum ersten Mal wieder zurück auf den Platz gewesen und jetzt für die neue Saison mich ready machen, ja.
Ja, gibt es, also wie sieht dann die Vorbereitung aus, gerade für dich, der du dich jetzt erstmal aufs Doppel spezialisiert hast? Wie sieht diese Vorbereitung aus für dich, bis dann im Januar die Saison wieder losgeht?
Ja, es ist jetzt ein bisschen spezieller dieses Jahr für mich, vor allem wegen den Schlatter Open, Schlatter Immobilien Open, die wir nachher vielleicht noch kurz ansprechen werden. Ich bin jetzt nicht nur ein reiner Tennisspieler in der Zeit, ich bin auch ein Turnierorganisator, sage ich mal. Deswegen ist es gerade bei mir sehr stressig. Jetzt eben nach der Pause ist es erstmal wieder ein bisschen reinfinden in den Schlag, in den Rhythmus. Und dann steht bei mir das Thema Ausschlag an erster Stelle. Da will ich wirklich ein paar Sachen arbeiten. Und da wird wirklich gezielt ein paar technischen Dingen gearbeitet. Und dann später im Jahr oder zum Beginn der neuen Saison geht es dann wieder ins Punkteformat über. Und da werden dann auch ein paar Doppelskills wieder geübt, ja.
Ja. Patrick, wie sieht deine Offseason jetzt im Moment aus, deine Saisonvorbereitung?
Meine Saisonvorbereitung hat erstmal einen Hauptanteil im Kraftraum und auf der Bahn. Meine rechte Hand auch gerade ein bisschen ja, regeneriert von der vorigen Saison. Das heißt, die ersten paar Wochen werden hauptsächlich im Fitnessbereich gearbeitet und dann ein paar Tage vor den Schlatter Open hoffe ich dann auch zum Schläger greifen zu können, um mit einer kleinen Vorbereitung ins erste Turnierchen zu starten.
Ja, wir sprechen gleich über die Schlatter Immobilien Open, ist auch ein bisschen der Hauptgrund für dieses Gespräch, aber ich würde gerne über euer Doppel sprechen und über eure gemeinsamen Doppelaktivitäten. Ihr seid jetzt schon ein bisschen länger dabei, Tim. Erzähl mal, wann habt ihr euch gefunden, beziehungsweise wann habt ihr euch dazu verabredet, hier zusammen Doppel zu spielen und seid ihr auch 2026 füreinander verabredet, dass ihr weiterspielen wollt? Wie habt ihr das gemacht?
Gut, Tim und ich spielen schon seit fast einer halben Dekade beim gleichen Verein, beim Wolfsberg Pforzheim zusammen. Dort haben wir uns kennengelernt, aber so richtig auf dem Platz gemeinsam war das bei uns tatsächlich erst, nachdem wir beide mit dem College fertig waren. Da habe ich Tim gefragt, ob er nicht mal in Holland mitkommen will zu einem Future. Da waren Tims Ambitionen, glaube ich, noch nicht wirklich im Profi-Tennis verankert, aber wir hatten ein relativ gutes, erfolgreiches erstes Turnier, wo wir, glaube ich, bis ins Finale gekommen sind. Und ja, so waren die Anfänge und ich glaube, mehrere Details, die wird der Tim jetzt auch ein bisschen angehen.
Wie Patrick schon erwähnt hat, ja, eben beim Bundesliga-Verein in Pforzheim kennengelernt. Dann eben in Holland, eigentlich eher aus Spaß, bin ich da mitgekommen, weil ich mit meiner Tennis Zeit eher am Ende, da nach dem Studium hatte ich eher schon den Bürojob in Aussicht und dann sofort Finale zusammengespielt und dann doch entschieden, die Schiene ein bisschen weiterzugehen und ja, jetzt haben wir letztes Jahr wirklich viel zusammengespielt auf Future-Ebene. Da habe ich auch noch ein bisschen Einzel nebenbei gespielt, wir waren aber im Doppel immer sehr erfolgreich, haben mehrere Titel zusammengeholt. Und bei mir ging es dann dieses Jahr Richtung Doppel komplett, aus mehreren Gründen, eben weil wir auf der einen Seite sehr erfolgreich gespielt hatten, dann auch für mich körperlich war das immer besser, im Doppel, sage ich mal, nur zu starten. Patrick hat sich jetzt im Einzel auch extrem nach vorne gespielt dieses Jahr und so haben wir dann natürlich dieses Jahr auch viel mehr auf der Challenger-Tour zusammengespielt und konnten jetzt Ende vom Jahr in den USA unseren ersten Titel auch gemeinsam holen, endlich, nachdem wir in Bonn ganz knapp noch gescheitert waren, ja. Und nächstes Jahr, ich bin auf jeden Fall ready, wenn Patrick Zeit für mich hat, denke ich, finden wir da auf jeden Fall auch wieder zusammen, ja.
Was mich natürlich interessiert, ihr wart jetzt gerade in den USA, wir haben uns das letzte Mal in Hamburg getroffen, wo ihr quasi, oder du mehr oder weniger, Tim, vorm Abflug warst. Was sind denn so die Unterschiede zwischen den Turnieren, den Challenger-Turnieren in Europa und den US-Events, die ihr jetzt da gespielt habt? Ich glaube, ihr wart in Charlottesville, ihr wart auch in Kanada, Drummondville, glaube ich, gespielt. Was sind da die Unterschiede von den Turnieren? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, also wir haben ja drei Turniere zusammengespielt drüben. Wir haben eben in Charlottesville gespielt, dann in Michigan, bei Michigan State in Future gespielt und dann eben abgeschlossen dann in Drummondville, wie du schon erwähnt hattest. Was ist der Unterschied? Also zwei von den drei Turnieren waren an Unis, also an College-Spielstätten. Ist natürlich immer speziell, würde ich sagen, da zu spielen. Erstens ist es halt, ja, ist kein wirklicher Club, ist es halt eine College-Anlage. Und das ist so ein bisschen anderes Feeling. Es sind nicht wirklich viele Zuschauer dort meistens, aber du hast extrem gute Voraussetzungen. Also ist eigentlich alles da, vom guten Gym bis, ja, sehr schöne Plätze, aber es ist eben, ja, dieses richtige Turnierfeeling ist so ein bisschen anders da drüben und ja, das ist, würde ich sagen, so der größte Unterschied. Du hast extrem schöne Orte, aber eben vielleicht nicht die große Anzahl an Zuschauern.
Und vielleicht nochmal kurz an Patrick, wir hatten es, oder Andreas hat schon gesagt, oder ihr habt es allgemein erwähnt, auch viele Einzelerfolge schon gehabt in diesem Jahr und vielleicht genau im Gegenteil, da waren, glaube ich, auch einige Highlights dabei, vielleicht kannst du vielleicht nochmal selber sagen, welches waren. Ich denke, eines war wahrscheinlich auch in Rennen gespielt zu haben, das, was jetzt wieder so das Gegenteil ist von dem, was Tim gerade gesagt hat, ich kenne das Turnier, wo normalerweise volle Hütte ist, ja, und da wirklich Feuer unterm Dach ist und du da auch eine besondere Partie gespielt hast. Würdest du sagen, es war eines der Highlights dieser Saison für dich?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich an ein Match dieses Jahr zurückdenken darf, dann ist es auf jeden Fall das Halbfinale von Rennes gegen Stan Wawrinka gewesen. Also ich glaube, so eine Atmosphäre habe ich persönlich noch nie auf der Profitour erlebt. Klar, wenn man ins College zurückblickt, dann hat man da so ein, zwei Momente, wenn man so ein Rivalen-Match hat. Aber das war schon sehr, sehr einzigartig und ich glaube, da das ist nochmal ein ganz anderes Level. Also nicht nur Rennen, was ich spielen durfte, sondern auch Pro Anfang vom Jahr, auch in einer Basketballarena mit 5.000, 6.000 Zuschauern ab Halbfinale da gewesen, aber auch schon in den ersten Runden. Also da sieht man wirklich die Begeisterung für den Sport. Und wie das dann auch regional gefördert wird. Also in Pau beispielsweise Jeremy Chardy dort für die Region das Aushängeschild, der auch das Turnier dann dort in die Region gebracht hat. Deswegen dort sieht man wirklich die regionale Attraktivität des Sports. Und ja, das merken wir als Spieler als erstes natürlich und hat auch das Gefühl, dass da wirklich ja einfach dem Sport was zurückgegeben wird in der Region. Ja.
Du hast deine Highlights schon dieses Jahr angesprochen mit Rennes und Po. Chabour war ja auch, in Frankreich hast du große Erfolge gefeiert dieses Jahr, dann bei den Challengern. Du bist 2023 letzter deutscher Meister geworden dann. Warst du überrascht dann jetzt auch über das Jahr, wie es gelaufen ist? Weil du hast dich ja wirklich dann Richtung 200, 270, 260 vorgespielt in der Weltrangliste, dass das so in dem Zeitpunkt so schnell ging, also bis zu dieser Position 270 oder wie hast du das gesehen dieses Jahr dann?
Gut, ja, ich hab ja Anfang von diesem Jahr stand ich noch bei 450, aber muss noch hinzufügen, dass ich im letzten Turnier vom Vorjahr ein Challenger-Halbfinale spiel, was mir noch mal quasi nach vorne gespült hat. Also der Prozess ging dann wirklich erst so im Herbst von 2024 los, wo ich auch gemerkt habe, hey, mit Christy Eubanks, Tristan Schoolcade, wirklich paar gute Jungs rausgenommen, wo ich gemerkt habe, hey, mein Tennis hat eventuell das Potenzial, auch da ein bisschen weiter durchzustoßen und weiterhin dran geglaubt. Anfang vom Jahr noch nicht wirklich durchgestochen, aber wie man es auch gerade jetzt bei Vacherow beispielsweise gesehen hat in Shanghai. Ja, man wartet auf diese eine Woche, wo eben mehrere Sachen gleichzeitig zusammenlaufen. Und ja, für mich war das glücklicherweise Po am Anfang vom Jahr. Obwohl Anfang der Woche mein Gepäck noch nicht mal da war, meine Schläger nicht da waren, ich als Alternate für die Quali gesigned habe, also da waren noch sehr viele Fragezeichen, ob ich überhaupt die Woche spielen kann. Ähnlich bei Vacherow auch, der war auch als Alternate, glaube ich, nach Shanghai gekommen. Ja. Deswegen, ja, man wartet einfach auf diese Wochen und wenn man das Vertrauen in sein eigenes Spiel hat, dann passiert sowas manchmal und ich ja, bin sehr happy, dass es bei mir im Ende Februar so aufgegangen ist.
Sind die Ziele denn jetzt angepasst fürs Jahr 2026, beziehungsweise was sind deine Ziele für das nächste Jahr?
Gut, meine Ziele sind eigentlich gleichbleibend seit Po oder seit Cherbourg eigentlich, weil Cherbourg war ja direkt zwei Wochen später. Da seit dem Moment stehe ich eigentlich so an die 270, klar jetzt nach Rennen 240, jetzt wieder ein bisschen gedroppt, weil mir eben Drummondville rausgefallen ist, aber ich bin jetzt eigentlich schon seit April dran, an den Grand Slam Qualis zu schnuppern, hatte sehr, sehr viele Matches dieses Jahr, wo beispielsweise Start, zweite Runde, wo ich mit Satz und Break führe und ich weiß, hey, kriege ich das nächste Match über die Ziellinie, dann bin ich fix drin bei den Grand Slams, deswegen, ja, das ist einfach der nächste Schritt, da Richtung Grand Slam Qualis zu schauen, aber ich glaube, die Ergebnisse kommen einfach, wenn ich mein Spiel noch ein bisschen in die richtige Richtung lenke und da passt jetzt die Offseason auch sehr gut rein, dass man da ein paar Sachen ackern kann und ja, da hoffe ich einfach den nächsten Schritt zu gehen und dann halt auch nächstes Jahr den Schritt mit den Resultaten dann eben auch der Rangliste mitzugehen.
Ja. Tim, magst du vielleicht auch mal über deine Ziele für 2026 sprechen? Wie sind die angepasst? Du bist jetzt ungefähr 150 in der Weltrangliste im Doppel. Wie sehen die Ziele für Tim Rühl im Jahr 2026 aus?
Ja, bei mir die letzten Wochen ist ziemlich viel gegangen bei mir. Ich habe hab eine ganz gute Serie hingelegt. Wenn du mich jetzt vor 4 Wochen gefragt hättest oder vor 5 Wochen, hätte ich dir auf jeden Fall eine andere Antwort gegeben. Da hätte ich dir gesagt, ich will in die ersten 150 der Welt kommen, das habe ich jetzt geschafft und es ist ja alles noch relativ frisch natürlich, aber ja, ich meine, was muss ich jetzt anpeilen? Der nächste Schritt ist wahrscheinlich die 100, ja, alles andere wäre dann falsch aus meiner Sicht, ja. Aber natürlich auch spielerisch ist noch viel Raum nach vorne, nach oben, ja.
Also wie ist das? Wenn ich da.
Ja, bitte.
Vor ein paar Monaten war eventuell auch noch die Möglichkeit im Raum, dass er ganz mit dem Tennis aufhört. Deswegen freuen wir uns, dass die Serie jetzt so war am Ende vom Jahr. Deswegen freuen wir, dass die Ziele doch noch im Tennis sind.
Wir wollen gleich, wie gesagt, über euer Doppelturnier dann Ende Dezember oder Mitte Dezember noch sprechen. Da sind dann auch ein paar Leute dabei, die vielleicht dann ja auch als Vorbilder gelten können, oder? Jakob Schneider, Marc Wallner, dann Konstantin Franzen, Hendrik Jebens, Andreas Mies, der eigentlich so ein bisschen die Doppelkarriere als erst College-Spieler und dann als Weltklasse-Spieler dann ja so begonnen hat, was das deutsche Tennis angeht oder was das deutsche Doppeltennis angeht. Sind das so die Vorbilder, wo man sagt, ja, wenn die das können, dann muss das doch auch für mich klappen? Oder wie sieht das aus, Tim?
Ja, guter Punkt. Ich kenne vor allen Dingen viele von den Jungs schon sehr lange. Vor allen Dingen Konstantin Franzen ist ja auch mein Jahrgang, auch ein 98er Baujahr. Kenne ich seit frühester Kindheit an. Natürlich hat man das Ganze verfolgt. War ein bisschen früher, als ich fertig mit dem College. Und ist ziemlich schnell gegangen bei den ganzen Leuten, bei den ganzen Jungs. Und dann war das natürlich immer so eine Option und man hat immer drauf geblickt. Und dann denkt man sich natürlich schon irgendwann, warum nicht auch selber, ja.
Habt ihr da in irgendeiner Weise dann auch Kontakt zu den anderen Jungs? Also du sprichst gerade von Konstantin Franzen, dass man sich dann auch noch so Tipps holt, wenn man ein Jahr später oder zwei Jahre, was jetzt zum Beispiel also auch Schneider und Wallner angeht, dass man da vielleicht noch Tipps holt?
Jetzt groß nach Tipps in dem Sinn frage ich jetzt nicht, aber natürlich, wenn man sich auf Turnieren sieht, dann unterhält man sich, man erfährt natürlich viele Dinge, das ist ganz normal, weil man einfach ins Gespräch kommt. Aber natürlich schaue ich da ganz genau drauf, was die Jungs machen, wie die sich verbessern, wo sie spielen und so weiter. Das ist natürlich für mich sehr interessant und da probiert man natürlich, sich auch ein, zwei Dinge von abzugucken, ja.
Ihr habt gerade eben davon gesprochen, ihr habt jetzt nicht nur eure Karriere als Spieler im Moment oder in dieser Woche und für die Offseason etc., sondern ihr seid auch Turnierdirektoren für die Schlatter Immobilien Open vom 19. bis 21. Dezember. Ein Turnier mit 12 Doppeln, die dort ein Preisgeld dann auch spielen und so ein bisschen die offenen deutschen Meisterschaften sein sollen. Patrick, erzähl doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen und wann ging das so los, dass ihr so gedacht habt, jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum, was so ein Turnier angeht?
Die Idee ist tatsächlich Anfang vom Jahr entstanden. Rumspinnen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, weil so hat sich's ein bisschen angefühlt, weil es war, wenn wir ehrlich sind, war das irgendeine Mitternachtskonversation zwischen uns beiden, wo wir einfach drauf losgequatscht haben und kam so ein bisschen von mir so einfach die Fragestellung in den Raum, hey, ganzen anderen Nachbarländer, egal ob es Österreich sogar zweimal, Schweiz, Tschechien, Frankreich, also haben alle eine nationale Doppelmeisterschaft auch. Ja, und wir hatten damals bei den deutschen Meisterschaften 23 auch eine Feedback-Form, die alle Spieler ausfüllen durften. Und da wurde mir dann gesagt, war einfach von vielen einfach der Wunsch auch mal Richtung Doppel eine Meisterschaft auszutragen und da war einfach dann, wie gesagt, in der Mitternachtskonversation, vielleicht sogar später, zwischen Tim und mir einfach gesagt, hey, warum machen wir das nicht selbst? Und ich glaube, da haben wir eine Nacht drüber geschlafen und haben dann so die ersten Schritte dann einfach in den Weg leiten lassen, Location etc., wo würden wir es machen? Aber so ein paar Gedankenspiele durchgegangen. Und Tim kann es selbst erzählen, aber haben dann einfach gemerkt, dass dann auch ja das Feedback gut war, Interesse war da und dann war das eher so ein Schneeballsystem, das eins nach dem anderen gekommen ist und dann ein paar Monate später das so ein bisschen größer wurde, als wir das überhaupt gedacht haben. Aber jetzt sind wir 3 Wochen vorm Turnierstart und freuen uns schon richtig drauf.
Ja, Tim, worauf können wir uns freuen? Was erwartet die Zuschauer bei dem Turnier?
Ja, worauf können wir uns freuen? Zuerst mal können wir uns auf extrem gutes Tennis freuen. Wir haben eben wirklich die besten Spieler dabei, bis auf Gravitz-Pütz. Haben wir wirklich alles zu bieten. Schneider-Wallner werden dabei sein. Jebens-Franzen werden sich wieder zusammentun für das Turnier, was auch wirklich besonders ist. Dann haben wir auch einen coolen Showkampf zu bieten am Sonntag, wo Andy Mies vorbeischauen wird, Mischa Zverev wird vor Ort sein. Also haben wirklich auch auf, auf sportlicher Ebene sehr viel zu bieten. Aber nicht nur das, uns war eben wichtig, dass wir kein reines Turnier veranstalten, sondern schon auch eine gewisse Show bieten. So werden wir eine One-Point-Challenge anbieten für die Hobbyspieler vor Ort, werden einen Mentalvortrag mit Charlie Zick zu bieten haben und eben mit dem Schaukampf am Sonntag auch gute Unterhaltung außerhalb vom Platz haben.
Ja. Also genau, Rahmenprogramm war uns einfach sehr wichtig, weil wir das klar hauptsächlich als Tennisturnier gesehen haben. Wir wollten auch interaktiv mit den Zuschauern haben, wollten es als Event haben, dass wirklich die ganze Region teilhaben kann. Und wie Tim schon gesagt, am Freitag haben wir einen Kids Day, wo dann Schulen, Klassen, wo wir die miteinander verbinden, die dann einzelne Fanblöcke bilden. Samstag einfach interaktiv mit dem Publikum mit dabei sind, mehrere Challenges anbieten. Viele werden sich auch Kostüme ausdenken. Also wird einiges los sein am Samstag. Also jeder, der da, glaube ich, vorbeischaut. Hinten haben wir auf dem Platz 4 haben wir von Putting-Grüns bis Verkostung, also von A bis Z was geliefert. Also da ist wirklich was für einen Zuschauer auch getan, dass er sich wohlfühlt und es wirklich nicht ein reines Tennis-Event ist, wo natürlich der Hauptfokus drauf ist, aber auch noch viel ein größerer Eventfaktor drumherum ist. Sonntag, wie Tim schon gesagt hat, ein Schaukampf in Verbindung mit der Alexander Zverev Foundation, Aufschlag gegen Diabetes, dass da auch ein bisschen was für einen guten Zweck gesammelt wird und auch da ein bisschen die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung nicht nur auf den Platz gelenkt wird. Deswegen, ja, das war einer unserer Hauptpunkte, als wir so ein bisschen das Konzept erstellt haben, dass wir da wirklich auch ein bisschen über den Tellerrand schauen, einfach versuchen, ein ganz ganzheitliches Projekt in die Welt zu schaffen.
Klingt nach Tennis zu mitmachen und auch, dass man dort eben auch viele Side-Events dann eben auch miterleben kann. Wenn ihr jetzt gerade in der Organisation seid, was sind jetzt noch so die letzten Dinge, woran ihr feilt, beziehungsweise was waren vielleicht auch so ein wenig die größten Herausforderungen, die ihr hattet, wenn es darum ging, dieses Event auf die Beine zu stellen?
Ja, das gebe ich direkt mal an den Herrn Bastelmeister Tim Rühl ab.
Ja, das Spezielle ist ja eben an einem Event, das findet ja hier in Walsertingen eben statt, in meinem Heimatort. Das heißt, ich bin wirklich hier vor Ort. Patrick probiert halt alles, was man aus der Ferne tun kann, hier also gut mitzuhelfen. So ist er beim Social Media sehr aktiv zum Beispiel. Ich probiere halt die Dinge hier vor Ort zu übernehmen. Jetzt zum Beispiel gestern hatten wir eine Probe mit 20 Linienrichtern und 40 Ballkindern. Da habe ich ein Ballkindertraining geleitet und eben dann hat ein Showdoppel oder ein Probedoppel quasi stattgefunden, um die Linienrichter mal zu testen. Da sieht man mal, das ist gar nicht so leicht beim ersten Mal. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich gerade noch sehr dran bin. Was auch ein ganz wichtiger Punkt für das Turnier war die Platzerweiterung. Warum Platzerweiterung? Der Auslauf auf dem Haarplatz, den wir hier haben, ist leider auf der einen Seite nicht wirklich weit oder groß genug gewesen, sage ich mal, für Profi-Verhältnisse. Und was war dann die Lösung? Ja, den Platz zu erweitern. Den Platz zu erweitern kostet aber viel Geld. Deswegen habe ich das selbst in die Hand genommen mit dem Kumpel. Wir haben ja den Platz erweitert, wir haben Bodenplatten angebaut, haben die bestrichen mit einer speziellen Farbe, die wir ins Labor gebracht haben, haben Platten zurechtgefräst, dass die perfekt sitzen. Also wir haben im Grunde genommen die Arbeit übernommen, die sonst Rebound Ace übernimmt. Ja.
Habt ihr euch da jetzt auch schon spezialisiert für, oder?
Ist ganz lustig. Ich habe jetzt zum Beispiel Anfang letzter Woche die Anfrage von der Halle bekommen, ob ich nicht zusammen mit dem Kumpel eben nächstes Jahr komplett die Halle quasi neu ersetzen wollen würde, Platz 1 und 2, also die Rebound-Ace-Plätze. Ja, mal schauen, wo das Ganze noch hinführt. Ja.
Ich muss eventuell auch anfügen, die ersten drei Platten, die habe ich noch, oder wo wir noch überhaupt getestet haben, welche Grundierung passt etc., die habe ich noch mit angesehen, aber dass so die Jungs das dann wirklich mit 32 sind das, glaube ich, Platten gemacht haben, ist also Hut ab. Aber ich habe auch noch sehr gutes Feedback von denen, oder für die zwei. Und zwar habe ich mit dem Chef von Rebound Ace bei der Gala von Alexander Zverev Foundation am Abend gequatscht. Und dem habe ich erzählt, wie genau das abging. So, ja, alles richtig gemacht, hätte ich genauso empfohlen. Dementsprechend haben die Jungs einen unglaublichen Job gemacht und deswegen auch am Anfang das Synonym für den Tim als Bastelmeister, weil ich glaube, da haben sie echt unglaublichen Job gemacht, ja.
Also Platzqualität wie in Melbourne auf dem Center Court dann in 4 Wochen.
Ja.
Ihr habt einen Spieler mit dabei, ihr habt für alle Spieler da gerade bei euch auf dem Instagram-Account, den verlinken wir natürlich in den Shownotes, ihr habt für alle Spieler habt ihr ein Action-Foto dabei, für zwei Spieler keins, sondern da sind sie beim Golfen dabei. Wie habt ihr Philipp Pietschner überreden können, nochmal ein Comeback zu starten?
Das darf Patrick erläutern.
Gut, mit Patchel kam das, man musste erstmal Herrn Schönhaus überreden. Und ich glaube, da war Patchel und Max waren ja bei jeglichen Turnieren zusammen über den Sommer gesichtet. Und ich habe, ich glaube, in Bonn war das sogar, war mal Golf spielen für 9 Loch mit Patchel und mit Max. Ja, und da ist so ein bisschen die letzte Überzeugung gefallen und die letzte Bearbeitungsarbeit, sage ich mal so, über die Bühne gegangen. Und ja, Patchel sieht oder ist grundsätzlich großer Befürworter vom Doppel und hat die Idee von Anfang an supportet. Und ja, als dann die Möglichkeit im Raum stand, dass er mit Max eventuell auf dem Platz stehen könnte, war das dann in guter Aussicht. Und ja, das mit den Hintergrundbildern, das war eigentlich relativ simpel. Ich habe einfach nach einem Bild gefragt, ja, vom Herrn Schönhaus. Und der Max schickt mir einfach einen Golfschwung rüber, weil wir halt, glaube ich, unsere Konversation zu 99% über Golf stattfindet, wenn man sich unseren WhatsApp-Verlauf anschaut. Und dann habe ich ein Patch gezeigt, weil die waren gleich, ich glaube, in der Woche beim ITF in Offenbach da. Und da habe ich gesagt, hier, das habe ich, so ein Bild von deinem Partner, hättest du auch irgendwas? Und ja, Tennisbild habe ich eigentlich nicht, aber einen von meinem Golfschwung kann ich ja auch schicken. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann bearbeite ich das mal so rein, habe es denen geschickt, fanden sie super. Und dann gab es keinen Weg zurück, ja. Aber passt ja zusammen. Beide haben Wimbledon gewonnen, beide auf dem gleichen Untergrund wie auf dem Fairway von den deutschen Golfclubs. Deswegen glaube ich, ist das doch ein schöner Zusammenhang und ja, das ist der Hintergrund dazu.
19. bis 21. Dezember. Sagt nochmal gerade, Waldshut-Tingen ist die Halle, Vorverkauf läuft. Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer finden Platz in der Halle?
Ja, also wir haben zwei Bereiche quasi bei dem Turnier. Wir haben einmal einen VIP-Bereich und einmal den normalen Zuschauerbereich. Im normalen Zuschauerbereich ist jetzt, sage ich mal, Platz für 300 bis 400 Leute. Der VIP-Bereich ist eh schon komplett ausverkauft, beziehungsweise die Einladungen stehen da schon. Vorverkauf läuft sehr gut an. Aber da ist natürlich immer noch Platz. Wenn jemand kommen möchte, kann man uns gerne kontaktieren über unseren Insta-Account oder eben auch per Mail. Die Mail findet man auf unserer Webseite. Und ansonsten, wenn man hier vor Ort ist, gibt es eben auch vor Ort Verkaufsstellen. Das ist jetzt, glaube ich, aber eher wirklich was für die Einheimischen hier, ja.
Patrick, wenn man dich am 22. Dezember fragt, wie ist das Turnier gelaufen, was muss passieren, damit es ein Erfolg gewesen ist?
Gute Frage. Ja, einfach, dass es erstmal, glaube ich, über die Bühne gelaufen ist, ja, dass beispielsweise die Platzerweiterung gehalten hat, dass so die Grund, es kein Stromausfall war. Ich meine, jetzt Anfang vom Jahr in Madrid hatten wir Stromausfall, da war ich in Portugal gerade beim Challenger, dass einmal die Grundgegebenheiten, glaube ich, gegeben sind, um ein Turnier durchzuführen. Ich glaube, dann wären wir schon alle happy und ich glaube, für den Rest haben wir einfach ein gutes Team und hoffentlich ein gutes Konzept parat, dass das alles funktionieren sollte. Deswegen, ja, freue ich mich einfach drauf und hoffe, dass es wirklich gut über die Bühne geht, ohne irgendwelche, sage ich mal, Gründe höherer Gewalt, wo die uns da eventuell einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Aber ja, glaube, das wäre die einzige Hoffnung, die ich da am Montag hätte, wenn ich aufstehe, dass das alles über die Bühne gelaufen ist. So, ja.
Dann wünschen wir euch wirklich größtmöglichen Erfolg, was die Durchführung des Turniers angeht. Größtmögliche Gesundheit für die Offseason, dass ihr gut vorbereitet in die neue Saison geht und dass wir uns bei Grand Slams nächstes Jahr entweder im Doppelturnier oder beziehungsweise in der Einzelqualifikation, dass wir uns dann nochmal über den Weg laufen. Tim Rühl, Patrick Zaray, vielen Dank für eure Zeit.
Ja, danke euch.
Lieben Dank euch.
Das waren Tim Rühl und Patrick Zaray mit ihren Anmerkungen zum Jahr 2025, mit ihren Anmerkungen zu den Schlatter Immobilien Open am 19. bis 21. Dezember. Und jetzt können wir gerade noch mal ein bisschen durchgehen, wer denn da überall spielt. Wir haben Max Schönhaus und Philipp Petschner angesprochen. Wir haben auch Jakob Schneider, Marc Wallner angesprochen. Wir haben auch schon Konstantin Franzen und Hendrik Jebens angesprochen, die extra dafür dann wieder zusammenspielen werden. Aber auch andere Spieler sind mit dabei, unter anderem auch Alexander Waske. So ein bisschen auch die Doppelprominenz der früheren Tage. Alexander Waske zusammen mit Jürgen Melzer.
Ja, genau. Also da ist wirklich alles dabei, was wirklich so Rang und Namen hat im deutschen Doppeltennis in den letzten Jahren. Die haben ja selber auch gesagt, eigentlich fehlen nur Tim Pütz und Kevin Gravitz. Die kommen dann vielleicht 2026 zu der Auflage, werden wir dann sehen. Aber nee, ist eine tolle Line-Up. Also muss man ganz klar sagen. Und wenn man sagt, das ist so ein wenig auch, füllt die Lücke dieser ehemaligen deutschen Meisterschaften, die in Biberach ja stattgefunden haben, wo keine Doppelwettbewerbe mehr ausgetragen wurden, ist es, glaube ich, eine richtig coole Geschichte. Ist ja auch, naja, jetzt aber zumindest geografisch in Deutschland betrachtet, in einer ähnlichen Ecke. Ja, also auch deshalb, glaube ich, ist das eine richtig coole Geschichte. Passt ja auch in die Zeit hinein, wo jetzt wirklich keine Konkurrenzveranstaltungen oder solches sind. Was sie, glaube ich, gemerkt haben, hat man Tim Rühl so ein bisschen angemerkt, schon auch einiges zu tun. Ja, bekommen natürlich die Spieler auch mal eine andere Perspektive. Ist, glaube ich, auch ganz spannend. Das heißt, nicht immer nur so zum Turnier kommen und dann den Schläger auspacken und los geht's, sondern da muss wirklich alles dann natürlich von der Pike auf gemacht werden. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Erfahrung für die beiden. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf und jeder, der da hingehen sollte, glaube ich, der tolles Doppeltennis sehen möchte, der sollte da wirklich hingehen und da wünsche ich auf jeden Fall schon mal allen ganz viel Spaß und natürlich auch allen Beteiligten viel Erfolg und ich glaube, das könnte eine richtig coole Geschichte werden.
Und in 10 Jahren haben wir vielleicht nicht nur Rebound Ace, sondern auch Rühl Power oder so. Irgendwie sowas.
Genau, vielleicht gibt es hier noch eine zweite Karriere, ein zweites Standbein noch.
Ja. Das war's mit der aktuellen Ausgabe der Challenger Corner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Ihr solltet tennistourtalk.com auf jeden Fall in euren Bookmarks haben. Und es gibt in diesem Jahr auch noch 1-2 Chip-and-Charge-Ausgaben. Falls wir uns nicht mehr hören, schöne Weihnachten und wir hören uns im neuen Jahr mit der Challenger Corner wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.